Schon letztes Mal beim Vorbereiten der Nummerkirne gehabt. Gibt es irgendwo Psalmen, die in die Situationen reinpassen, wo er in Situationen geschrieben hat, die wir jetzt angeschaut haben? Und ich habe abgesehen, dass es 3 oder 4 gerade so waren. Wo jetzt dazu kommen, ich werde die wirklich aufgreifen, weil die Psalmen drücken aus, von ganzem Herzen, was der David in dieser Situation gedacht hat. Und das hat mich von den Socken gehauen. Weil wir wissen, wo er ist, oder? Er ist auf der Flucht vor seinem Thron. Witzig. Auch nicht wirklich, oder? Und ist aber zu einem Priester von oben gekommen. Und ich möchte eigentlich nach diesem Priester zu oben weiterfahren, weil er hätte dort den Saul nicht verraten. Und hat aber dann weiter müssen flüchten. Und er hat das gemerkt, ich kann nicht dort bleiben, ist gegangen. Und dann ist er weitergegangen und ist dort nachher zum Achish, zum König von Gat gekommen. Und beim nächsten Vers heißt es nachher, aber die Großen des Achis sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000. Und das hat mir auch so etwas hochinteressantes gedacht, und mir ist Gladiator in Sinn gekommen. Wie könnte das auch sein bei mir anders? Und da gibt es eine Szene, wo der Maximus dort ein grosser Sieger in der Arena, der Sieger ringt, und nachher kommt der Trainer zu ihm und sagt, du hast einen grossen Namen. Jetzt musst du den Namen umbringen, bevor der Name dich umbringt. Ein grosser Name geht voraus. Und dieser grosse Name, der kann einmal in Schwierigkeiten bringen. Und ihr hat es eine enorme Schwierigkeit gebracht. Oder hat es ihn wirklich Schwierigkeiten gebracht, weil die herausgefunden haben, das ist ein König. Und interessant, hier heisst es, ist das nicht der König des Landes? Er war nicht König, er war zwar gesagt, zum König, aber schon nicht auf dem Thron gehockt. Und gleich heisst es, ist das nicht der König vom Land, wo sie von ihm gesagt haben, dass er 10.000 Philister geschlagen hat. Und das ist doch für einen König, wo so einer zu ihm kommt, doch noch ein beängstigendes Thema, weil da kommt der echte Kriegshelter her, oder? Was will der echte her, oder? Und hat er mitbekommen. Und dann passiert dem David etwas, was uns doch auch sehr bekannt ist. Oder? Und David nahm sich die Worte zu Herz und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Und hat wirklich Angst bekommen. Echt Angst bekommen ab dem König. Das kennen wir immer, Angst ab Leuten. Oder? Und was mich dann fasziniert, ist, wie er in dieser Situation reagiert. Ist das nicht mehr? Das habe ich sicher schon gelesen. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und nachher macht er das, wo Jesus in Matthäus 10,16 sagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und der David stellt sich wahnsinnig. Er spielt der wahnsinnig. Er hat gewusst, wenn ich hier jetzt nicht aufpasse und irgendetwas mache, dann wird der König Achish mir ein Problem generieren, oder Saul mir auch generieren, und zwar mein Leben nehmen. Und nachher spielt er einfach der Wahnsinnig. Er stellt der Wahnsinnig, tut so, wenn er epileptische Anfälle hat, du weißt nicht was alles, oder? Und das Interessante ist nachher, als Referenz dazu ist ein Psalm angegeben. Schon in diesen Abschnitten sind 2 Psalmen drin, auf dieser Flucht, wo er ist. Und jetzt werde ich mal schauen, was in diesen Psalmen von David gesagt wird, um zu schauen, was der Mann in dieser Situation für ein Herz hatte. Weil David, seine Lieder sind der Ausdruck von seinem Herz, ganz konkret. Und Anbetungslieder sind Lieder, die das Herzensanliegen von Menschen oder ihre Stellung gegenüber dem Herrn ausdrücken. Und der Psalm 34, 1. Da heißt es, von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihm von sich trieb und er wegging. Er fürchtete sich sehr, ist gerade vorher gestanden. Oder? Und dann kommt die Situation, kommt der Psalm. Und da sehen wir auch, wo der Herr ist in dieser Situation. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer dann in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen, tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Und so geht's weiter. Und es ist ein einziger Ausdruck vor Dankbarkeit und vor Grösse vom Herrn. Und das auf der Flucht. Je mehr ich den Mann studiere, desto mehr verstehe ich, warum das die Aussage kommt, dass der das Herz geht, das er hersucht. Genau das, oder? Er flüchtet und er stellt sich wahnsinnig, um sein Leben zu retten. Und was er dem Herr gegenüber sagt, ist das da hier. Oder? Schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Oder wenn er gesucht hat, geantwortet, er muss all meine Nöte rausgerettet. Aus all meinen Nöten hat er mich rausgerettet. Und am Herr sein Engel schon um mich war, ist mir nichts passiert. Oder? Ein anderer Psalm in dieser Situation, wo er wieder am gleichen Ort hergeht. Psalm 56. Ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen nach der Weise, die stumme Taube unter den Fremden, als ihn die Philister in Gat ergriffen hatten. Oder das war drachisch, das Gat, das stört sie, oder? Gott sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen und drängen sie mich. Meine Feinde stellen mir täglich nach, denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Und dann geht er weiter und sagt, er ist genau das Gleiche. Der Mann hat genau gewusst, wo er her muss. Ich will auf mich her hoffen, was können mir Menschen tun? Wie reagieren wir in so einer Engpass-Situation? Wenn irgendetwas nicht klappt und irgendeine Not haben, wir versuchen mit Menschen irgendetwas zu diskutieren und unsere Not und weiss nicht was und das ist doch mega schlimm und weiss nicht was alles. Der David sagt nichts von uns mega schlimm, weiss nicht was alles. Er sagt, hey Herr, ich hoffe auf dich. Klar, trachten sind wir nach dem Leben, aber ich hoffe trotzdem auf dich. Und da merke ich schon, dass der Mann verstanden hat, und zwar von Herzen verstanden hat, wo er sein Herz muss herdrehen in Not. Und schauen, dass er vor dem Herrn richtig steht. Und sein Teil dazu tut. Oder? Und dann weiss er, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können wir Menschen tun? Ja, dann kommt er wirklich zu dieser Aussage. Und das in der Situation, in der er wirklich, wirklich echt im Seich war. Völlig. Oder? Das hat logischerweise Konsequenzen gehabt. Seine Handlung, seine Herzenshaltung, oder? Da sprach Achi zu seinen Großen, ihr seht ja, dass dieser Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn hierher gebracht? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ich diesen hergebracht habe, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? Jetzt sind wir schon ein paar andere Wahnsinnige in seiner Umgebung gehabt. Und da ist ihm recht verleidet und davon gejagt. Und jetzt flüchtet er die nächste Portion. In Kapitel 22, Vers 6, David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adulam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und ich habe mich einfach gedacht, ja, wie haben plötzlich seine Familienmitglieder das gehört? Und das hat mich schon wieder einmal fasziniert, da ist irgendein Gott hinten dran, der noch ein bisschen mehr Übersicht hat als wir Menschen. Es ist so gewesen, dass der Mann geflüchtet ist. Der Saul war aber noch nicht durch gewesen bei ihm. Der Saul war noch nicht durch gewesen. Der Saul hat es nicht gehört, hat es nicht gewusst. Aber seine Familie hat mitbekommen, er ist zu ihm gegangen. Ja, oder? Und hat ihn dort aufgesucht. Und jetzt stellt euch vor,
Der David ist auf der Flucht und seine Familie kommt zu ihm. Und jetzt kommt für mich die nächste hochinteressante Haltung von David, wie er reagiert dort. Oder? Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzen waren, und er wurde ihr Oberster, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Das ist die Situation, der Mann ist auf der Flucht, ist alleine. Und was passiert? Alle Schwachen und alle irgendwo am Rand ständigen Leute haben sich bei ihm gesammelt von dem her, oder? Allerlei Männer, die in Not, Schulden und verbitterten Herzen waren, und er wurde ihr Oberster, und er waren bei ihm etwa 400 Mann. Fischer, Zöllner, andere solche, kommt ihm das nicht irgendwie bekannt vor? Wenn nicht ein anderer Fischer und Zöllner gesammelt? Jesus. Wieder genau gleich. Der David hat Leute um sich geschart, die nicht höchig gewesen sind. Keine Königssöhne oder Fürsten oder noch, sondern Leute in allerlei Not, mit Schulden, verbittertem Herzen und so weiter. Die haben nicht gut, ein verbittertes Herz ist nicht eine gute Haltung von dem her, oder? Und die Leute haben sich gesammelt um ihn. Und dann ist er weitergegangen. Und das ist eigentlich das, was ich vorhin habe referenzieren wollte. Es sind zwei Sachen, die ganz interessant passiert sind. Vers 2 und dann Vers 3. Und David ging von da nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab: Lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Der Mann war auf der Flucht, hat ein paar hundert kaputte Leute bei sich gehabt. Und das Erste, was er da denkt, ist, wie kann ich schauen, dass meine Eltern einen sicheren Ort haben. Das hat mich auch wieder fasziniert. Eine nächste, andere, interessante Haltung, wo, und ich muss sagen, es ist wieder eine Dimension, die der Herr im Neuen Testament aufzeigt. Im Jakobus 2 steht, der wahre Gottesdienst ist Witwe und Waise besuchen und sich um die kümmern. Heute im Tag sind vielleicht eine andere Art Witwe und Waise, und gleich ist das. Und seine Eltern waren alte, betagte Leute, langsam aber sicher. Er war ja der Jüngste und war doch auch schon mehr als 3 Monate unterwegs auf dieser Flucht, wo er da mal berufen worden ist zum König. Also das war eine ziemliche Zeit. Und schaut nachher, dass seine Eltern sicher wohnen können. Er nimmt sie nicht mit, weil er ganz genau weiss, wenn sie mit mir unterwegs sind, erstens mögen sie nicht, zweitens ist es viel zu gefährlich für sie. Und da wieder, da ist mir Jesu Aussage in Sinn am Kreuz. Johannes, schau da, das ist jetzt deine Mutter. Jesus hat auch geschaut, dass seine Mutter einen Ort hat. Und hat geschaut, dass der Johannes sich um sie kümmert. Und von dem her, ich weiß nicht, wie viel die Situation das ist, wo wir merken, dass der Mann das Herz vom Herrn hatte. Und sich genau um die Sachen gekümmert hat. Genau um die Sachen gekümmert hat, die Herr vom Herzen sind. Oder? Extrem viele Sachen parallel zu dem, was Jesus gemacht hat. Und so hat er es dann gebracht. Und die sind dort gewesen, solange der David irgendwo weg war. Und dann geht es weiter, oder? Es ist ja klar, irgendeinmal hat es so weit gekommen, dass er halt das erfährt. Aber bevor er es erfährt, kommt er her und schickt den Prophet zum David und sagt, los, da kannst du nicht bleiben, geh dort in die Wüste von Juda. Dort ist besser. Und dann kommt so ein trauriger Einschub mit dieser Situation, wo der Saul plötzlich herausfindet, dass Priester von Nob dem David Schutz gewährt haben. Das ist immer so, wie er es interpretiert. Was macht er? Er schickt seine Armee und lässt die alle Priester holen. Und dann kommt er und schießt mal der Abimelech zusammen und sagt, wie kannst du nur einfach dem David Schutz gewähren vor mir, wenn er auf meiner Flucht ist? Oder? Und dann kommt David und die Antwort von Abimelech,
Ahimelech antwortete dem König im Vers 14 und sprach, wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie David, dazu des Königs Schwiegersohn und der Oberste deiner Leibwache und geht in deinem Hause? Habe ich denn heute erst angefangen, Gott für euch zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last, noch meines Vaters ganzem Hause, denn ein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Es ist ja so, der David hat ja ganz, ganz etwas anderes zu ihm gesagt, als er gekommen ist. Er hat ihn überhaupt nicht verraten, auf keine Art und Weise. Und das alle gefunden, der hat sicher alles gesagt. Und er sagt, und nachher hat der Saul wieder einmal in seiner absolut egoistischen Art und Weise gefunden, stimmt nicht, weißt du was, und so weiter, Ahimelech und sein Ganze muss man sterben. Das war sein Entscheid. Und er hat dann zu seiner Leibwache gesagt, bringt die um. Und die Leibwache hat es nicht gemacht. Weil sie nie heißt es, tretet heran, tötet die Priester des Herrn, denn ihre Hand ist mit David, und obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht war, haben sie mir nichts zu Ohren gebracht. Aber die Männer des Königs wollten ihre Hände nicht an die Priester des Herrn legen, sie zu erschlagen. Oder? Und dann kommt wieder so eine Situation, so ein Vers, der Vers 18, wo man denkt, du findest immer eine Drecksarbeit gemacht. Ich will es mal so überschreiben. Da sprach der König zu Doeg. Der Doeg war der Edomiter, der dort war, wo der David zu Abimelech gekommen ist. Und die Edomiter waren nicht die Freunde vom Haus Israel. Oder? Oder? Tritt du heran und schlage die Priester. Doeg, der Edomiter, trat heran, er schlug die Priester. Als an diesem Tag starben 85 Männer, die den Leinenpriesterschutz trugen. Kein Problem, bringen wir die einfach um. Und dann hat sie es auf den Ob geschickt und alle Familien umbringen. Frau, Kind und so weiter. Jetzt kann man sagen, warum kann überhaupt so etwas passieren? Ich denke, es ist wieder eines das Gleiche, wie ich schon mal gesagt habe, auf dieser Erde herrscht, in dieser Welt herrscht nicht primär der Herr. Die Welt gehört jemand anderem und die gehört jemandem, der sich mehr für einen Doeg interessiert, der bereit ist, einfach Blut zu vergießen. Und was im grösseren Kontext dort ist, das ist etwas, wo ich mir nicht gross Gedanken gemacht habe und mir auch nicht erfasst habe in dem Sinn. Die Ungerechtigkeit in dieser Welt ist einfach immer die, dass es auch immer wieder die Gerechten trifft. Über das, was wir geredet haben, wo der Saul schlussendlich gestorben ist, ist der Jonathan auch gestorben. Der Jonathan hat jetzt bei Gott nichts Falsches gemacht, in allem Guten nicht, aber sein Vater ist schlussendlich. Und ich habe vor kurzem ein Wort gebraucht, etwas zu lösen. Das sind die traurigen Kollateralschäden von Leuten, die nicht in dieser Richtung laufen, was sie sollten. Und was sind Kollateralschäden? Das sind Folgeschäden, die einfach die Folge sind von einem Krieg. Zivilisten, die sterben, aufgrund von einem Krieg, wo Armeen gegeneinander kämpfen. Und da kämpft auch einer mit seiner Armee gegen jemand anderes. Der Saul hat ein Ziel, den David umzubringen. Das haben wir herausgefunden letztes Mal, und zwar eindeutig, sogar als Jonathan es nicht begriffen, dass es so ist. Oder? Und das ist ein Folgeschaden von diesem Krieg, von diesem Saul, wo er einfach fast alle hat können umbringen. Es sind dran aber ein Sohn, Ahimelech, des Sohnes Ahitubs, der hieß Abiatar und floh zu David. Und die Geschichte, ich wusste, der Abiatar ist einer der grossen Priester geworden, unter dem David, schlussendlich. Oder? Der Herr hat den Gang noch seine Finger drin, trotz allem. Und der eine entscheidende Mann, der logisch wie sofort zum David geflüchtet ist, ist weggekommen. Und er ist nicht nur geflüchtet, sondern ein Treff, also die Priesterutensilien mitgenommen. Und ist mit denen nachher zum David gegangen. Und das hat natürlich der David dann mitbekommen von dem her, oder? Und er hat natürlich gerade wieder als einer von den armen Flüchtigen aufgenommen und hat ihm gesagt, nach einem Vers 23, bleibe bei mir und flüchte dich nicht, denn der mir nach dem Leben trachtet, der trachtet auch dir nach dem Leben, du bist bei mir in Sicherheit. Und nimmt so der Abiatar zu sich und deckt ihn nachher, oder? Und der David ist nach wie vor auf der Flucht, ist dort im Kriegen und
kommt dann mit Syrien, nein, nicht im Krieg, sorry, ist eben nicht im Krieg, sondern ist im Flüchten vor den Kriegern vom Saul und gehört nachher mit seinen 400 streifenden Mandeln, oder, dass die Philister wieder einmal irgendwo zu Juda am Kämpfen sind, oder? Und das Kapitel 23 ist wieder einmal ein Kapitel, das einmal mehr zeigt, in was für eine Reihenfolge der David in seinem Leben vorwärts gegangen ist, oder? Und das vorlesen und dann merken wir es relativ schnell. Und es wurde David angesagt, siehe, die Philister kämpfen gegen Keiland, berauben die Tennen. Da befragte David den Herrn und sprach, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin, du wirst die Philister schlagen und Keilah retten. Er hört etwas zuerst schon um 8, er geht zum Herrn und fragt, Herr, was soll ich machen? Soll ich gehen? Und der Herr sagt, gang, du wirst sie besiegen, oder? Und nachher hat der David, wie üblich, mit den Menschen zu kämpfen, oder? Aber die Männer bei David sprachen zu ihm, siehe, wir fürchteten uns schon hier in Juda und wollen nun hinziehen nach Keilah gegen das Heer der Philister. Auf gut, es ist Pinsch im Ring. Wir haben hier schon Angst, jetzt willst du noch kämpfen. Es ist eigentlich ein Flickfurt, was ist los mit dir, oder? Was macht jetzt der David? Da befragte David wieder den Herrn. Und der Herr antwortete ihm, auf, zieh hin nach Keilah, denn ich will die Philister in deine Hände geben. Und er ist gegangen und logischerweise hat er gewonnen, weil der Herr hat ihm das verheißen. Der Herr ist treu zu seiner Verheißung von dem her, oder? Und der Saul ist doch immer näher gekommen. Der Saul hat dann das mitbekommen, dass er dort ist kämpfen, oder? Und ist ihm dann hinten nachgelaufen. Aber eben der Abiatar, der Priester vom Herrn, ist mit dem David unterwegs gewesen. Und das ist wichtig, das ist etwas, was wichtig ist, dass man das nicht vergessen darf. Der Priester vom Herrn, das ist der Mann, den er unbedingt mitnehmen wollte. Und denke, das ist auch etwas Gutes. Der David hat gewusst, was für Leute er muss Seite stellen. Er ist zum Samuel geflüchtet, zuerst, und jetzt hat er den Priester vom Herrn mitgenommen. Oder? Das Saul hat erfahren natürlich, oder? Und hat nachher gefunden, okay, optimal, ideal, Keilah, das ist Lord, das ist so ein bisschen, das ist eingeschlossen, dafür würde ich ihn auf alle Fälle, gar keine Frage, oder? Und jetzt ist er dort, David. Und wieder die nächste Frage, was er jetzt machen soll. Was macht er wieder? Vers 10. Und David sprach, Herr Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keilah zu ziehen und die Stadt zu verderben, meinetwillen. Werden mich die Bürger von Keilah übergeben in seine Hände und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkünde, Herr Gott Israels, deinen Knecht. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Das ist interessant. Er fragt, kommt er runter? Er kommt runter. David fragte weiter. Werden die Bürger von Keilah mich und meine Männer übergeben, die Hände Sauls? Der Herr sprach, ja. Da machte sich David auf, samt seinen Männern, das 600, und sie zogen 600. Vorher waren es noch 400 gewesen, oder? Sie zogen fort von Keilah und streiften da und dort umher. Als ein Saul angesagt wurde, dass David aus Keilah entronnen war, stand er ab von seinem Zug. Mir ist so interessant. Der David hat nicht eine Gesamtantwort bekommen. Und wir haben doch am liebsten, wenn der Herr kommt, dass er uns einfach alles sagt. Und dann haben wir gesagt, ja, der Saul kommt. Das ist richtig. Und jetzt ist David eben wieder genau richtig weitergegangen. Und hat nicht gesagt, so, jetzt was mache ich selber. Und der Saul kommt, wieder bleiben, verstecken. Nein, und fragt weiter, Herr, werde ich mit Leuten, die ich bei euch ausliefern? Und er sagt, ja. Und dann hat er gewusst, okay, jetzt muss ich gehen. Und so hat der David mit dem Herrn einen Dialog gehabt. Der Herr hat gefragt, was soll ich? Das ist der erste Schritt, dann kommt der zweite Schritt und so weiter und so fort. Und er hat nicht einfach am Anfang gerade einen Riesen auf den Tisch die Antwort bekommen, sondern er musste Schritt für Schritt das Ganze wirklich durchgehen. Und ich denke, das ist etwas, was wir, denke ich, auch lernen auf dem David wieder, dass er nicht einfach, wenn er mit dem Herrn redet, dass er nicht immer gerade alles auf eine Antwort gibt, sondern wirklich einfach eins ums andere. Schritt für Schritt. Ich denke, wieder aus diesen Geschichten, aus diesen anderthalb Kapiteln, aus der Geschichte von David, sehen wir einfach einmal mehr, welche Sachen das sind, die es auszeichnen bei diesem Mann. Und zwar die konsequente Entscheidung, immer wieder zum Herz zu gehen, der Herz zu fragen, was er denkt. Immer und immer und immer wieder. Und nachher im Glauben, in seinem Herzen entscheiden, der Herr, der meint es gut mit mir, und entsprechende Psalmen zu schreiben. dem Herr entsprechend Antwort zu geben. Ein anderer Psalm, den er in dieser Phase geschrieben hat, ich noch einmal erweitern in diesem Zusammenhang, Psalm 63 war, das war in dieser Wüstenzeit, wo er am ganzen Schluss jetzt war, oder? Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben und meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben, dass in meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter deinem Schatten deinen Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmöller sollen verstopft werden.
Er ist auf der Flucht in der Wüste und zuerst, was er macht, ist dem Herr Danke sagen, dass er immer zu ihm schaut. Und wir klagen, wenn etwas in unser Dach, in unser Hausdach hineintropft. Ich sage es jetzt mal geistlich gesehen so. Wenn etwas nicht stimmt, fangen wir einfach, sind wir doch ehrlich, fangen wir einfach winseln und einfach jaulen und einfach japsen und sagen, ja Herr, aber ist unrecht, oder? Und sie gehört sie irgendwo, wo wir einfach dem Herrn Vorwürfe machen, sagen, warum ist schon wieder bei mir so etwas und warum ich das und so weiter. Mich fasziniert, dass sie Psalmen auf der Flucht und keiner von diesen Psalmen ist, stecke die Türen an, Herr, warum kommt das über mich, sondern Herr, am Morgen, den ganzen Tag denke ich über dich nachher und am Abend ins Bett gehe noch einmal. Weil du bist der, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Das war seine Haltung in seinen Problemen. Und ich glaube, unsere Haltung in unseren Problemen ist in den seltensten Fällen so. Also, wenn sie so ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ihr wartet von niemandem, dass er so diese Haltung hat. Aber ich wünsche mir für uns alle, dass wir sie lernen. Weil wir in eine Sicherheit und in eine Geborgenheit hineinkommen, wo wir den anderen Weg gar nicht überkommen.
Und so wünsche ich mir wirklich für uns, dass wir das Herz von diesem Mann wirklich mehr und mehr lernen verstehen. Und so müssen wir unserem eigenen Herz werden lassen. Weil das Herz ist, das schlussendlich am Schluss, und wir wissen ja, wie die Geschichte von David ausgegangen ist, wir wissen es ja. Am Schluss hat er obsiegt, und zwar gröber. Und ist der König gewesen, der schlussendlich, ja, als der König referenziert worden ist. Und darum, ja, schauen wir doch mal unser Herz an, in so Situationen, wie wir reagieren, ob wir dann wirklich dem Herrn danken und ihn anbeten, oder ob wir primär ins Klagen, ins Jammern und Stürmen kommen und bleiben stehen, das ist das Komische. In diesem Klagen, Jammern und Stürmen kommen wir nie nachher. Im Gegenteil, es wird trüb und langweilig und schlimm und es wird alles immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Beim David ist es nicht augenblicklich besser geworden, aber er hat den Herrn festgehalten und es hat gekehrt. Er ist vom Verfolgten zum Erhobenen geworden. Oder? Und von dem her denke ich, ja, wollen wir jetzt mit der Anbetung noch weiterfahren und unser Herz prüfen, der Anbetung in Singen und sagen, ja Herr, aber du hast doch, eigentlich und ich will doch noch von dir und so weiter und so fort. Oder singen wir ein Lied zum Herrn und sagen ihm Danke für das, was er wirklich alles für uns da hat. Schon nur, ich sage es mal so, schon nur die glückliche Situation, dass wir in diesem Land hier leben dürfen. Mit all dem Guten, das damit verbunden ist.